Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 10. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Im Auftrag der Traders Media GmbH darf ich heute auch wieder ein Händlerinterview führen. Nach dem Intro geht's los. Und das Ganze mit dem Händler Georg, der ist gleich in der Warteschleife zuvor. Der Risikohinweis natürlich, denn wir berichten nur über das Marktgeschehen ganz objektiv, ohne Handelsempfehlung, ohne Anlageberatung zu tätigen. Und da ist der Georg auch schon. Guten Morgen nach Düsseldorf.
Guten Morgen, Andreas, hallo.
Ja, der DAX hat tatsächlich am Freitag einen Plustag hinbekommen, aber es war auch der einzige in dieser Woche. Das heißt, man sollte sich da nicht zu viel erwarten, war so das Gusto aus der letzten Woche, denn die Indizes sind weltweit ja unter Druck geraten. Der DAX aber mehr als die US-Indizes. Lag das tatsächlich nur an der charttechnischen Situation oder habe ich da irgendwas übersehen?
Weiß ich nicht, das ist auch alles hier wieder das Zinsthema, die Erwartungen des Marktes und ja, das ewige Thema, was eigentlich schon Monate den Markt entweder nach oben treibt oder nach unten treibt. Und jetzt sind doch wieder Impulse von den Zentralbanken gekommen, dass härter gegen die Inflation oder länger gegen die Inflation vorgegangen werden muss und soll und wird mit den Zinserhöhungen. Und das hat der Markt ja sozusagen so gesehen nicht eingepreist. Und jetzt gibt es wieder ein kleines Korrektiv. Morgen geht es wieder nach oben und dann sieht der Markt wieder, dass vielleicht die Wirtschaftsdaten abflauen und die Jobs in den USA nicht mehr so stark wachsen. Und dann sieht er wieder eine Chance, dass dann die Zinserhöhung doch nicht kommt. Also das ist doch irgendwie das ewige, ich sage jetzt einfach mal auf und ab, was wir jetzt schon seit einem halben Jahr haben, seitdem eben dieses Zinsthema wirklich jetzt da ist. Jetzt warten natürlich auch alle im Sommer auf die Quartalsdaten, wie sich die Unternehmen schlagen im Kontext der abflauenden Konjunktur. Manche Unternehmen haben ja schon massive tatsächlich ja, Warnungen ausgesprochen. Lanxess war ja mal vor 2, 3 Wochen ein Thema. Also der Chemiesektor ist ja wirklich zum Beispiel in Deutschland angezählt. Und dann vielleicht auch auf deine Frage zurückzuführen. Ich meine, Deutschland ist halt einfach, der DAX ist ein sehr zyklischer Index. Da sind halt überall immer Werte drin, die sehr auf die Weltkonjunktur reagieren. Und dementsprechend geht es nach oben und nach unten, meistens dann sozusagen überproportional, je nachdem, ja, was die Nachrichtenlage hergibt.
Und da sehen wir auch heute zum Wochenstart erst nach unten, dann ein Stück nach oben, noch tiefer nach unten, jetzt wieder nach oben. Also wir sind fast im Plus, Xetra-mäßig sind wir schon im Plus. Und wenn man das mit der Nachbörse von der LSX anschaut, sind wir genau an der Schwelle und können hier vielleicht auch die Woche, das Geschehen der letzten Woche rückwärts ein Stück weit zumindest aufrollen. Wenn wir uns einzelne Werte rausgreifen, wie zum Beispiel die Bayer, da gibt es die Fantasie, ob es hier so eine Abschlagung gibt, ähnlich wie bei Siemens und Siemens Energy. Was muss man denn dazu wissen?
Ja, da gab es wohl irgendwie Freitagabend jetzt Gerüchte, dass ja, dass halt Bayer seine Crop Science Sparte abspalten möchte. Das ist ja auch irgendwie das Problemkind von denen, beziehungsweise die ganze Glyphosat-Geschichte, die sich ja jetzt schon seit, ich glaube, mittlerweile 5 Jahren zieht. Allerdings muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das hat Plato Börse veröffentlicht. Das ist ein Börsenbrief ohne irgendwie einen Bezug zu einer Quelle. Und ja, das wirkt natürlich, also gibt natürlich ein bisschen Kursfantasie, wobei jetzt auch die Aktie nicht so viel gemacht hat, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ist ja auch niedriger als noch von vor einigen Wochen. Der neue CEO, der im Frühling jetzt angetreten ist, der hat halt irgendwann mal gesagt, alle Optionen stehen auf dem Tisch. Und Plato hat halt irgendwie behauptet, dass die wohl jetzt im Moment ein Konzept ausarbeiten, die Crop Science Sparte abzuspalten. Bei Bayer ist ja schon irgendwie allseits bekannt, dass irgendwie die drei Sparten, sozusagen Sum of the Parts, ist halt, müsste eigentlich viel, viel mehr wert sein, als der jetzige Kurs eben suggeriert. Ein Analyst von Citi schreibt halt, dass wenn die Abspaltung so stattfinden würde dann, und die Crop Science Sparte wie die Corteva bewertet werden würde, Corteva ist quasi der so ein Konkurrent mit Peer, dann wäre der Enterprise Value bei 70 Milliarden Dollar, nur für die Crop Science Sparte. Und der Enterprise Value für die Bayer aktuell ist bei 80 Milliarden Dollar. Also im Prinzip ist das sozusagen, naja, die Story von der Bayer, dass die irgendwie schon seit 5 Jahren oder wie auch immer unterbewertet ist, dass sie auf diesem Kursniveau von 50 eben nicht so viel wert ist wie die drei einzelnen Sparten. Da gab es ja auch dieses Ding mit der Abspaltung von Glaxo, die Haleon, das ist deren Konsumsparte mit so OTC-Produkten. Und damals wurde ja auch gesagt, dass wenn die Bayer-Sparte abgespalten werden würden mit Multiples, wie damals die Haleon bewertet worden wäre oder ist, wäre sie irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20 Milliarden wert. Also das sind alles so Sachen. Genau, die Story ist sozusagen ein bisschen alt und immer mal wieder kommt da was. Aber bisher konnte sich die Bayer-Aktie auch nicht nachhaltig über positive News irgendwie tatsächlich ja, irgendwie freischlagen und den Befreiungsschlag eben durchsetzen und sich dann auch irgendwie mal auf eine positive News, die dann irgendwann kommt. Man hat ja auch jetzt Anfang Januar gesehen, dann gab es auch mal wieder Zug in der Aktie. Die Aktie hat mal 20% gemacht über mehrere Wochen und ist dann über 60 sogar gepiekt. Und da kann die sich halt nicht halten. Die wird immer wieder abverkauft. Dieses Glyphosat-Thema ist dann doch irgendwie hängt auf dem Kurs und ich glaube, das Vertrauen ist auch erstmal in dieses Management ist weg, auch wenn jetzt der alte CEO, der Baumann, gegangen ist. Baumann war es ja, glaube ich, ne? Und der Neue muss sich halt erstmal beweisen, was der jetzt aus der Situation macht. So viel hierzu.
Ja, und die Daten, wenn man sich die Bilanzanalysen für die nächsten Jahre mal anschaut, da passiert ja auch nichts. Stabile Seitwärtslage, würde ich sagen.
Ja, genau, aber auf der anderen Seite, ich meine, die sind auch gemessen an ihren an dem Einkommen, was die halt so haben. Im Vergleich zur Peer Group sind sie halt einfach super günstig bewertet, ne? Und das ist auf der anderen Seite ein super konjunkturunabhängiges Geschäft, was normalerweise eigentlich ganz gute Multiples in der Bewertung hergibt, weil Pharma läuft immer, gegessen wird auch immer, du musst jedes Jahr dein Feld bestellen. Ist natürlich auch alles ein bisschen im Umbruch, diese Sektoren, also zumindest bei was die Crop Science Sache angeht. Genau. Aber im Großen und Ganzen war das ja auch früher also vor diesem Glyphosat-Skandal, war ja mal die Bayer-Aktie ohne diese Glyphosat-Geschichte. Die haben ja natürlich auch viel abgespalten dann im Zuge der Übernahme. Aber das war ja ein Darling im DAX, ne? Die waren ja ein Schwergewicht tatsächlich. Und die Aktie war ja stabil bei über 100 Euro. Auch mal im Hoch, glaube ich, bei 140, 150 Euro. Also irgendwann, weiß ich nicht, wird das Sentiment vielleicht sich nochmal verändern und die Bayer schafft einen Turnaround, vielleicht auch nicht, wir werden sehen.
Ja, wir schauen uns das weiter an. Und wenn du schon sagst, gegessen und so wird immer, gewohnt wird übrigens auch immer, das ist die Überleitung zum nächsten Wert, wo es allerdings in Hannover so ein bisschen Krise gibt. Und das Sanierungskonzept verschafft jetzt erstmal so ein bisschen Luft holen gegenüber den Banken. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir kommen zur Helmer AG.
Ja, genau. Die haben sich wohl irgendwie geeinigt auf ja auf einen auf einen Restrukturierungsplan haben die sich nicht geeinigt. Sie haben sich darauf geeinigt, dass sie bis Oktober Zeit haben, einen Restrukturierungsplan vorzulegen, dass bisher wohl jetzt erstmal die Finanzierung gesichert ist und dass halt irgendwie die Finanzierungspartner der Helmer-Heimbau die erstmal nicht fallen lassen. Und dass halt eben auch Stabilisierung und also Maßnahmen zur Stabilisierung und Restrukturierung möglich sind. Also so stand das in dem Text. Das kann jetzt jeder irgendwie ein bisschen anders interpretieren. Hat erstmal für einen positiven Impuls bei der Aktie gesorgt, auch schon am Freitag. Man muss dazu wissen, die Aktie hat sich vom Hoch, glaube ich, im Corona-Hoch war sie mal siehst du, bei 60 hat sich ja irgendwie gezehntelt. Und wenn man sich anschaut im Vergleich ich sag mal, von vor Corona, als die Immobilienpreise noch nicht so abgegangen sind, da hat sie sich auch gefünftelt. Naja, ist halt wie bei diesen Projektentwicklern so üblich, die nehmen halt hohe Schulden auf und haben halt immer dieses Zinsänderungsrisiko. Und jetzt ist bei denen natürlich das Geschäft massiv eingebrochen, 20 bis 30% weniger Umsatz, einfach weil die Leute eben die Häuser nicht mehr kaufen und die Baukosten sind ja auch gleichzeitig hochgegangen. Deswegen, die können die Häuser auch nicht unbedingt viel billiger anbieten, weil die Standards auch einfach über die letzten 5 Jahre sich nochmal mit der ganzen Energiewende und so weiter verschärft haben. Deswegen ist da jetzt sozusagen, sind die in Schieflage geraten. Ob das jetzt nachhaltig ist, das wird sich jetzt über die nächsten Wochen, Monate zeigen. Und je nachdem, worauf sie sich dann eben tatsächlich im Restrukturierungsprozess mit ihren Kreditgebern einigen können, dann zum Herbst.
Also optisch attraktive Aktienkurse, zumindest von der Bewertung auch, aber die Frage ist eben, klappt es am Ende oder klappt es eben nicht? Und die Meldung hat einen Leonie-Vibes, das wurde bei Vorinvestors mal getitelt, kann sich auch jeder seinen Reim drauf machen. Wir schauen einmal um den Globus herum nach China. Da gibt es News zu Alibaba, nicht direkt von Jack Ma, aber das könnte noch eine Nachwirkung sein von seinem Kurs, den er so ein bisschen gegen die kommunistische Partei gefahren hat vor 2, 3 Jahren.
Ja, so ist das genau. Also es wurden nochmal Milliardenstrafen verhängt. Der Markt interpretiert das jetzt im Moment so ein bisschen als mal einen Punkt setzen und dass sich das Regulierungsumfeld jetzt wieder normalisiert und dass dieser, ich sag mal, Zug der Regulatoren gegen die Tech-Konzerne jetzt erstmal vorbei ist. Auch gab es irgendwie so ein bisschen, also das hat jetzt die Alibaba beflügelt, auch den gesamteren oder den breiteren Tech-Sektoren, in China, auch schon am Freitag, heute auch noch mal ein bisschen. Die, genau, Ant Group soll, oder Alibaba soll sich auch in 6 Sparten aufspalten. Die Ant Group hat jetzt auch irgendwie gesagt, die wollen eigene Aktien, die die Alibaba Group hält, von der Alibaba Group zurückkaufen, also bis zu 7% der Aktien. Das hat vielleicht auch noch mal für einen positiven Impuls gesorgt. Insgesamt muss man dem aber auch irgendwie vielleicht erstmal ein bisschen Raum und Luft geben zur Entwicklung. Dieser Punkt, dass irgendwann mal jetzt sozusagen dieses Regulierungspeak erreicht ist, das wird immer wieder gespielt. Die Aktie hatte auch mal vor einigen Monaten an Dynamik gewonnen, als diese Aufspaltungspläne bekannt geworden sind. Da ist sie eben hier im Januar auf über 100 gelaufen. Dann ist sie ja trotzdem wieder abgebröckelt und war letzte Woche auch noch bei 76. Also wann da jetzt sozusagen vielleicht wieder auch der Turnaround kommt, lässt sich jetzt noch ja schwer sagen. Das fiel jetzt auch alles zusammen mit dem Besuch von Janet Yellen in den USA. Da wurde natürlich jetzt auch vom Markt noch mal ein bisschen on top interpretiert, so im Sinne von vielleicht glätten sich da jetzt die Wogen und die dementsprechend geht es mehr wieder auf Handel und Wirtschaftswachstum. Und dann auch vielleicht auch wieder mehr auf Öffnung, sodass dann eben die Regulatoren weniger dann irgendwie Druck ausüben und, und. Also das ist so eine Gemengelage insgesamt. Da wird natürlich auch viel reininterpretiert. Wir werden auch wiederum sehen, wie sich das jetzt die nächsten Wochen, Monate und so weiter auswirkt.
Ja, und auch Jahre, die Margen sollen weiter, ich will nicht sagen im Keller, aber auf einem geringeren Niveau als noch vor einigen Jahren bleiben und der Umsatz steigen. Und ja, was auf alle Fälle nicht interpretationswürdig ist, das sind die Zahlen der Performance. Denn auf Sicht von einem Jahr ist die Alibaba-Aktie 35% im Minus, auf Sicht von 3 Jahren sogar 66. Ein ehemaliger Highflyer ist da eben stark unter die Räder gekommen. Du hast schon angedeutet, die nächsten Bilanzen werden entscheidend sein. Und deswegen haben wir auch für diese Woche den Bilanzkalender mitgebracht. Der wird Mitte der Woche recht ruhig, weil dann geht's richtig los mit den neuen Bilanzdaten. Wir haben eine Citi, eine Wells Fargo, eine BlackRock und eine JP Morgan Chase als Eröffner der Bilanzsaison am Freitag auf der Agenda. Und die Woche drauf gibt es dann beispielsweise eine Tesla. Also da wird es richtig spannend. Heute kommt im Wirtschaftskalender gar nichts. Morgen geht es dann weiter mit dem ZEW-Index der Arbeitslosenveränderung aus Großbritannien und im Laufe der Woche dann auch mit dem FED-Bischbuch, den Verbraucherpreisen aus den USA. Aber da kommen wir an den einzelnen Handelstagen sicherlich dazu. Erst einmal ganz lieben Dank für die Expertise von dir. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen und dann sage ich eine spannende Handelswoche, Georg.
Ja, dir auch. Alles gut, Andreas.
Danke, ciao.